Einen schönen guten Morgen. Bevor ich mit meiner Predigt beginne, brauche ich heute mal 8 Freiwillige. 8 Freiwillige. Kriegen wir das hin? Ich brauche 8 Freiwillige. Entweder ihr meldet euch freiwillig oder ich suche Freiwillige aus. 1, 2, 3. Fehlen noch 5, wenn ich richtig rechnen kann. Viktor, kannst du mal deine Hand heben? Da sind wir schon mal bei 4. Der Sammy kann das auch gut. 5. Und Olli? 6. 2 brauche ich noch. Veronika? 7. Und Brigitte, ne? Du kannst das auch. 8. Super, vielen Dank für die Freiwilligen. Es klappt super bei euch. Eure erste Aufgabe ist, ihr müsstet euch mal da vorne hinsetzen. Deshalb, den Gerd hätte ich sowieso als Freiwilligen genommen, weil der schon da sitzt. Aber ihr kriegt das hin. Es ist alles nicht schlimm, keine Angst. Hätte ich vielleicht vorher sagen sollen. Also das, was ich heute mit euch 8 Freiwilligen mache, würde ich eigentlich gerne mit allen zusammen machen. Aber das wäre ein bisschen umständlich, das wäre zu unübersichtlich und wahrscheinlich auch zu zeitaufwendig. Deshalb stellt euch jetzt bitte vor, dass diese 8 Personen unsere ganze Gemeinde repräsentieren. Also diese 8 Personen stehen für die ganze Gemeinde. Wir sind natürlich froh, dass die Gemeinde nicht nur aus 8 Leuten besteht. Aber es geht jetzt mal nicht anders. Und diesen 8 Leuten möchte ich jetzt was geben. Was habt ihr da? Ein Puzzleteil. Ich bin nicht der größte Puzzle-Fan, muss ich sagen. Denn wenn ich vor so einem Puzzle sitze, die einzelnen Teile suche und versuche, sie an die richtige Stelle zu legen, dann habe ich nebenbei immer sehr viel Zeit zum Nachdenken. Zu viel Zeit. Und wenn ich viel nachdenke, kommt dabei meistens nichts Gutes raus. Aber es gibt Menschen, die puzzeln gerne. Ich kenne solche Leute. Manche von denen mag ich sogar sehr. Mit solchen Leuten zu puzzeln, kann auch schön sein. Schließlich ist es eine Beschäftigung, bei der man auch miteinander reden und auch viel Spaß haben kann. Wir sind mitten in meiner Predigtreihe über den Heiligen Geist. Und ihr seid verwirrt, das kann ich mir vorstellen. Aber wir haben uns damit beschäftigt, wer der Heilige Geist ist, wie er im Alten Testament und im Leben Jesu gewirkt hat, wie er uns führt und wie er am Prozess unserer Errettung beteiligt war. Vor 2 Wochen haben wir uns dann mit der Frucht des Geistes beschäftigt, um zu sehen, wie der Heilige Geist unseren Charakter verändern möchte. Und während ich über den nächsten Aspekt nachgedacht habe, ist mir klar geworden, dass ein Puzzle perfekt ist, um einige wichtige Wahrheiten über die Gaben des Geistes zu veranschaulichen. Aber bevor wir beginnen, möchte ich gerne 1. Korinther 12, Vers 1 bis 11 lesen. Dort steht: Auch über die Wirkungen des Geistes will ich euch, meine Geschwister, nicht im Unklaren lassen. Ihr wisst ja, wie es euch zu den stummen Götzenbildern hinzog, als ihr noch Ungläubige wart und wie ihr geradezu hingerissen wurdet. Deshalb erkläre ich euch ausdrücklich: Keiner, der durch den Geist Gottes redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und ohne den Heiligen Geist kann keiner sagen, Jesus ist der Herr. Nun gibt es verschiedene Gaben, aber es ist derselbe Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber es ist derselbe Herr. Es gibt verschiedene Kräfte, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Aber an jedem von uns will sich der Geist zum Nutzen der Gemeinde offenbaren. Dem einen wird vom Geist das Wort der Weisheit gegeben, ein anderer kann durch denselben Geist Einsicht vermitteln. Einem dritten wird eine besondere Glaubenskraft geschenkt, einem anderen wieder Heilungsgaben, alles durch denselben Geist. Der Geist ermächtigt den einen, Wunder zu wirken, einen anderen lässt er Weisungen Gottes verkündigen. Ein dritter erhält die Fähigkeit zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einer wird befähigt, in nicht gelernten fremden Sprachen zu reden und ein anderer sie zu übersetzen. Das alles wird von ein und demselben Geist bewirkt, der jedem seine besondere Gabe zuteilt, wie er es beschlossen hat. Stellt euch vor, dass die Puzzleteile, die ich gerade verteilt habe, geistliche Gaben sind. Stellt euch das mal vor. Das Erste, was wir dadurch heute über geistliche Gaben lernen können, ist, dass sie empfangen und nicht erworben werden. Keiner von euch hat irgendwas getan, um ein Puzzleteil zu erhalten. Ihr habt es euch nicht verdient, ihr habt es euch auch nicht erarbeitet. Ihr habt mich nicht mal darum gebeten, oder? Vielleicht wolltet ihr es auch gar nicht haben. Ich habe mich entschieden, jedem von euch ein Puzzleteil zu geben. Die ganze Aktion ging von mir aus. Und das passt recht gut zu unserem heutigen Bibeltext. Achtet mal auf einige der Formulierungen in den Versen 8 bis 11. Da heißt es dann nämlich, dem einen wird vom Geist gegeben, ein anderer kann durch denselben Geist, einem dritten wird geschenkt, alles durch denselben Geist. Der Geist ermächtigt den einen, einen anderen lässt er verkündigen, ein dritter erhält, einer wird befähigt. Das alles wird von ein und demselben Geist bewirkt, der jedem seine besondere Gabe zuteilt, wie er es beschlossen hat. Geistliche Gaben werden nicht erworben, sondern empfangen. Sie kommen durch den Heiligen Geist direkt von Gott. An dieser Stelle lohnt es sich, einen Blick ins Griechische zu werfen und zu verstehen, worum es hier geht. Vers 4 beginnt ja mit den Worten, nun gibt es verschiedene Gaben. Es geht also um Gaben. Aber was ist eigentlich eine solche Gabe? Was zeichnet sie aus? Das griechische Wort, das hier verwendet wird, lautet Charisma. Darin enthalten ist das Wort Charis, das so viel bedeutet wie Gnade, und die Nachsilbe Ma, die bedeutet das Ergebnis von. Dadurch wird das Wort Charisma zum Ergebnis der Gnade. Das bedeutet, man kann eben nichts tun, um solche Gaben zu verdienen. Wir können sie auch nicht durch eigene Bemühungen bekommen oder verändern. Sie sind einzig und allein ein Ergebnis der Gnade Gottes. An der Stelle jetzt muss ich eine wichtige Unterscheidung machen. Also ich muss eine wichtige Unterscheidung machen, die ich am Ende ein Stück weit wieder aufheben werde. Aber diese Unterscheidung ist trotzdem wichtig. Denn wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es einen Unterschied gibt zwischen solch einer Gabe und unseren Fähigkeiten. Es gibt einen Unterschied zwischen Gaben und Fähigkeiten. Eine Fähigkeit ist etwas, das ich in meinem Leben entwickeln kann. Natürlich bekommen wir unsere Fähigkeiten letztlich auch von Gott, aber auch Nichtchristen haben Fähigkeiten. Geistliche Gaben aber haben sie nicht. Denn geistliche Gaben sind ein besonderes Gnadengeschenk an die, die an Gott glauben. Menschliche Fähigkeiten dagegen gehören einfach zum Menschsein dazu. Jeder kann was. Wir haben hier bei uns Leute, die musikalisch begabt sind. Und das ist gut so, weil ihr sonst mit meinem Gesang Vorlieb nehmen müsstet. Es ist besser, wenn das die machen, die es können. Aber ich bin mir sicher, unsere Musiker würden alle zustimmen, dass sie diese Fähigkeit letztlich von Gott bekommen haben. Bin mir sicher, das würden sie sagen. Aber weil es eine Fähigkeit ist und keine geistliche Gabe, es ist etwas, das sie zusätzlich selbst durch Übung und durch Training entwickelt haben, indem sie eben viel Zeit da rein investiert haben. Andere können vielleicht sehr gut Dinge instand halten, renovieren oder reparieren. Wieder andere sind künstlerisch begabt und können schöne Bilder malen. Und so könnte ich jetzt ganz lange weitermachen. Ich könnte ganz lange weitermachen, denn wir alle haben irgendwelche Fähigkeiten. Aber das ist was anderes als geistliche Gaben. Schließlich gibt es auch viele Nichtchristen, die musikalisch, handwerklich oder künstlerisch begabt sind. Dennoch dürfen wir das nicht völlig voneinander trennen. Denn Gott gebraucht oft unsere Fähigkeiten, während wir unsere geistlichen Gaben ausüben. Er gebraucht unsere Fähigkeiten, während wir unsere geistlichen Gaben ausüben. Das sollte uns nicht wundern, denn derjenige, der uns mit unseren Fähigkeiten geschaffen hat, ist auch derjenige, der seine Gaben nach seinem Willen austeilt. Angenommen, jemand hat die geistliche Gabe des Dienens. Dann kann er diese Gabe ausüben indem er seine natürlichen, handwerklichen Fähigkeiten einsetzt. Oder jemand hat die Gabe der Ermutigung. Diese kann er ausüben, indem er seine musikalischen Fähigkeiten nutzt. Trotzdem müssen wir bedenken, dass die Fähigkeit und die geistliche Gabe zwei verschiedene Dinge sind. Ich möchte gerne ein Beispiel dafür nennen, wie sowas im Gemeindealltag ablaufen kann. Aber vorher muss ich euch bitten, mich anschließend nicht für eingebildet zu halten. Bitte. Darum geht es nämlich wirklich nicht. Ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, ich kann sagen, dass ich für die Gemeinde in Göppingen in den letzten Jahren durchaus wichtig war. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil Gott mich dorthin gestellt hat und ich ihnen dort dienen konnte. Aber ehrlich gesagt, gab es auch Zeiten, in denen ich am liebsten weggelaufen wäre. Also wirklich. Mehrere Zeiten. Aber ich denke da jetzt zum Beispiel mal an eine Phase, als ich noch recht neu in der Gemeinde in Göppingen war, also vor langer Zeit. Und da war es für mich als damals jungen Pastor manchmal sehr frustrierend und zermürbend. Teilweise lag es einfach an dem Gefühl, dass nichts vorangeht, aber schlimmer war, dass ich immer wieder mit ansehen musste, wie sich Leute innerhalb der Gemeinde stritten. Sowas kommt vor, das ist nichts Besonderes. Aber manchmal war es für mich so schlimm, dass ich kurz davor war, einfach zu gehen. Das wäre leicht gewesen. Ich musste damals noch weder auf Rahel noch auf Judith Rücksicht nehmen, ich hätte einfach gehen können. Aber es gab einige Leute, die mich mit einer geistlichen Gabe davon abgehalten haben. Größtenteils waren das die jungen Leute. Ganz praktisch gesagt, sie haben mich ermutigt, weil sie wissbegierig waren. Und mir war klar, solange die hier sind und mich brauchen, bin ich hier richtig. Egal, was die anderen für einen Mist machen. Diese Jugendlichen haben mich ermutigt, weil sie einfach mehr über die Bibel und den Glauben wissen wollten. Und das ist für einen Pastor natürlich sehr ermutigend. Wissbegierigkeit, beziehungsweise von mir aus auch Neugier, ist eine Fähigkeit. Ist übrigens eine wichtige Fähigkeit, neugierig zu sein. Ermutigung dagegen ist in dieser Form ein Geschenk Gottes, also letztlich eine Gabe. Und seht ihr jetzt das Zusammenspiel von Fähigkeit und Gaben? Durch ihre Fähigkeit haben sie ihre Gabe eingesetzt. So kann es gehen. Übrigens, diese Fähigkeit, etwas wissen und lernen zu wollen, ist eigentlich überhaupt nichts Besonderes. Also nichts Großes, keine riesengroße Fähigkeit, die man hat. Aber wenn ich bedenke, dass ich der Gemeinde im Prinzip nur deshalb noch viele Jahre dienen konnte, dann hat letztlich diese kleine Fähigkeit durch die Gabe des Geistes der Gemeinde Segen gebracht. Kleine Fähigkeiten sind auch wichtig. Was ist also der Unterschied zwischen Fähigkeiten und Gaben? Fähigkeiten sind von Gott gegebene Talente, die wir im Lauf unseres Lebens entwickeln und verbessern können. Geistliche Gaben hingegen sind von Gott gegebene Talente, die er in unserem Leben entwickelt und wachsen lässt. Er macht's. Ein großer Unterschied und irgendwie doch wieder nicht, wenn man ehrlich ist. Denn letztlich bleibt, beides kommt von Gott. Aber jetzt zurück zu euren geistlichen Puzzleteilen. Ich möchte, dass ihr jetzt mal euer Puzzleteil in die Hand nehmt und es euch ein bisschen genauer anseht. Und dann schaut euch mal die Puzzleteile an, die anderen haben. Ihr dürft mal abgucken. Fällt euch was auf? Fällt euch irgendwas auf? Sind alle unterschiedlich, klar. Die sind alle unterschiedlich. Wenn du dir dein Teil genauer ansiehst und es mit den anderen vergleichst, wirst du feststellen, dass jedes einzigartig ist. Zunächst mal sind sie unterschiedlich geformt. Einige von euch haben Eckstücke, einige haben Randstücke und einer hat so einen Innenteil. Die haben alle verschiedene Formen. Und außerdem enthält jedes Puzzleteil auch noch einen anderen Teil des Gesamtbildes. Und genauso ist es auch mit geistlichen Gaben. Obwohl sie alle von demselben Heiligen Geist kommen, ist sie bei jedem anders. Paulus schreibt in den Versen 4 bis 6, nun gibt es verschiedene Gaben, aber es ist derselbe Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber es ist derselbe Herr. Es gibt verschiedene Kräfte, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Drei Dinge hebt er hier hervor. Er beginnt mit den verschiedenen Gaben. Es gibt verschiedene Gaben, aber sie kommen alle von demselben Geist. Wenn wir uns unseren Text anschauen, dann sehen wir, dass Paulus dort, wenn ich richtig gezählt habe, 9 verschiedene Gaben aufzählt. Heißt das, es gibt 9 verschiedene Geistesgaben? Oder wie viele gibt es? Nun, es gibt Menschen, die versuchen, diese Fragen mit allen möglichen Ansätzen zu beantworten. Offensichtlich gibt es hier in 1. Korinther 12 eine Liste mit Gaben, eine andere gibt es in Römer 12, möglicherweise gibt es eine weitere Liste in 1. Petrus 4 und in Epheser 4 gibt es eine Liste von Ämtern, die Gaben für die Gemeinde sind. Und auf der Grundlage dieser Stellen kommen kluge Leute, die ihre Zeit damit verschwenden, auf völlig verschiedene Listen mit so 8 bis 28 unterschiedlichen geistlichen Gaben. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass es überhaupt eine feste Liste mit geistlichen Gaben gibt. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Der Heilige Geist ist in der Lage, uns jede Gabe zu geben, die wir brauchen. Jede Gabe, die wir brauchen, um den Auftrag zu erfüllen, den er für uns hat. Diese Aufzählungen, die wir hier in der Bibel finden, die dienen wohl eher der Veranschaulichung. Sie sollen uns zeigen, was dem Heiligen Geist möglich ist. Gleichzeitig dürfen wir ihn damit aber nicht einschränken. Nicht, dass wir am Ende denken, er könnte nichts anderes als diese paar Sachen. Aber machen wir mal weiter. In 1. Korinther 12, Vers 5 spricht Paulus dann von verschiedenen Diensten, obwohl sie alle für denselben Herrn sind. Hier lernen wir wieder was Wichtiges. Wir lernen hier, dass der Zweck der verschiedenen geistlichen Gaben nicht darin besteht, sie zu haben. Und er besteht auch nicht darin, sie zu studieren. Wir sollen mit diesen Gaben dienen. Und dann schreibt er noch was von verschiedenen Kräften, die derselbe Gott wirkt. Das griechische Wort, das Paulus hier verwendet, ist das Wort, von dem wir unser deutsches Wort Energie ableiten. Dieses Wort wird im Neuen Testament, soweit ich weiß, nur verwendet, um die Kraft Gottes zu beschreiben, nicht die menschliche Kraft. Es geht um die Kraft Gottes, die in vielfältiger Weise in uns wirkt und sich in unserem Handeln bemerkbar macht. Gott schenkt uns also durch den Heiligen Geist Gaben, die wir im Dienst für ihn einsetzen sollen. Um das hinzubekommen, gibt er uns die Kraft dafür. Und damit sind wir schon beim nächsten Punkt, nämlich dem Zweck. Aber bevor wir weitermachen, möchte ich noch auf was hinweisen. Jeder von euch hat ein Puzzleteil bekommen. Also denkt dran, die 8 stehen stellvertretend für die ganze Gemeinde, ne? Jeder von euch hat ein Puzzleteil bekommen. Achtet auf das, was in Vers 7 steht. Aber an jedem von uns will sich der Geist zum Nutzen der Gemeinde offenbaren. Die Aussage des Paulus ist eindeutig. Jeder Christ hat mindestens eine geistliche Gabe. Jeder Christ steht hier. Und jetzt muss uns klar sein, würden wir an dieser Stelle aufhören und jeder von euch würde mit seinem einzigartigen Puzzleteil nach Hause gehen, da hätten wir heute ein bisschen was über geistliche Gaben gelernt, mehr aber auch nicht. Leider befürchte ich, dass viele Christen genau das tun. Sie studieren die geistlichen Gaben. Vielleicht machen sie auch so eine Bestandsaufnahme ihrer geistlichen Gaben oder sie besuchen einen Kurs, der ihnen helfen soll, ihre geistlichen Gaben zu entdecken. Aber das ist alles, was sie tun. Und ehrlich gesagt ist das am Ende genauso nützlich wie ein einzelnes Puzzleteil. Der Grund dafür ist, dass Puzzleteile, genauso wie geistliche Gaben, nicht dazu bestimmt sind, unabhängig voneinander zu funktionieren. Sie haben nur dann einen Sinn, wenn sie mit anderen Puzzleteilen zu einem Bild zusammengefügt werden. Ratet mal, was ihr jetzt machen sollt. Ist jetzt der Grund, weshalb ich nur 8 Leute nehmen konnte und nicht alle. Also ich möchte euch jetzt mal bitten, mit euren Puzzleteilen an den Tisch zu kommen und mit mir zusammen das Puzzle zusammenzusetzen. Ja, ich habe sogar noch eine kleine Hilfe, damit das nicht zu schwer ist. Also das ist eins von Rahels Puzzeln, die sollten das hinkriegen. Ihr dürft euch setzen. Das wäre jetzt der Moment für einen kleinen Applaus. Also, was lernen wir hier? Wir lernen, dass Puzzleteile wertlos sind, wenn sie nicht benutzt werden. Wenn du dein Teil nur aufbewahrst und nichts damit machst, ist es wertlos. Das Gleiche gilt für unsere geistlichen Gaben. Denn Gaben, die nicht eingesetzt werden, bringen keinem was. Gott hat uns die Gaben zum Nutzen gegeben. Das ist der Grund, weshalb wir sie haben. Sie sollen genutzt werden. Ich bin übrigens fest davon überzeugt, dass das, genau das, auch der beste Weg ist, um seine Gaben zu entdecken. Das funktioniert nämlich nicht wirklich durch einen Test oder durch eine Analyse oder sowas. Es funktioniert am besten, wenn wir uns an die Arbeit machen und beginnen, Gott zu dienen. Getreu dem Motto, wenn du wissen willst, ob du ein Leiter bist, dreh dich um und schau, ob dir jemand folgt. Gott benutzt die Erfahrungen, die wir machen, während wir ihm dienen, um uns zu helfen, unsere Gaben besser zu verstehen. Viel besser, als jeder Gabentest es könnte. Und das entspricht letztlich genau dem, was wir in Vers 5 gesehen haben. Denn nicht umsonst verbindet Paulus dort die geistlichen Gaben direkt mit den verschiedenen Diensten. Gabe und Dienst gehören zusammen. Denn Gaben sind dazu da, dass wir damit dienen. Wir lernen aber auch, dass Puzzleteile nicht dazu da sind, um sich selbst zu dienen. Sie haben nur einen Sinn und einen Zweck als Teil des ganzen Puzzles. Dasselbe gilt für unsere geistlichen Gaben. So wie Paulus am Ende von Vers 7 schreibt, sind sie uns zum Nutzen der Gemeinde gegeben. Sie sollen der Gemeinde dienen. Wir wissen, dass die Sache mit den Geistesgaben in der Gemeinde von Korinth damals völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Wir wissen das, weil Paulus nicht umsonst 3 ganze Kapitel dafür verwenden musste, um die Sache irgendwie wieder in Ordnung zu bringen. Die geistlichen Gaben wurden damals in Korinth überbetont und missverstanden. Die Korinther suchten die auffälligsten Gaben, um auf sich aufmerksam zu machen und zu zeigen, dass sie geistlicher waren als andere. Das ist ein Problem, vor dem leider auch heutige Gemeinden nicht sicher sind. Wenn wir über geistliche Gaben nachdenken, dann liegt der Schwerpunkt zu oft darauf, meine Gabe als Selbstzweck zu entdecken, damit ich sie habe und damit ich gut aussehe. Stattdessen sollten wir herausfinden, wie Gott möchte, dass ich diese Gabe einsetze, um dem Leib als Ganzem zu dienen. Und hier muss ich auf diese wichtige Unterscheidung zurückkommen, die ich vorhin gemacht habe. Diese Unterscheidung zwischen geistlichen Gaben und natürlichen Fähigkeiten. Ich weiß, dass ich jetzt eine relativ unpopuläre Aussage machen werde, aber ich muss es tun, weil es wichtig ist. Denn wenn wir mal ein bisschen genauer drüber nachdenken, dann kann es uns eigentlich relativ egal sein, was in unserem Leben jetzt eigentlich Gaben und was Fähigkeiten sind. Es ist eigentlich egal, ob wir das, was wir für Gott tun, tun, weil es eine Gabe ist oder weil es eine Fähigkeit ist. Wichtig ist nur, dass wir es tun. Deshalb muss ich sagen, dass meines Erachtens viel zu viel Wert darauf gelegt wird, über geistliche Gaben nachzudenken, sie zu entdecken, zu verstehen und zu kategorisieren. Denn viel wichtiger ist es, dass wir das, was wir können, ganz egal ob Gabe oder Fähigkeit, auch einsetzen und für Gott und seine Gemeinde nutzen. Manchmal hat man den Eindruck, dass Christen ihre Gaben nicht einsetzen, weil sie meinen, es seien ja nur Fähigkeiten. Und manchmal hat man den Eindruck, Christen würden ihre Fähigkeiten nicht einsetzen, weil es ja keine Gaben sind. Aber beides ist Quatsch. Denn sowohl Gaben als auch Fähigkeiten können und sollen wir zur Ehre Gottes einsetzen. Denn dafür hat er sie uns gegeben. Denk nochmal an mein Beispiel aus Göppingen. Meint ihr, die jungen Leute in Göppingen hätten gedacht, dass sie gerade die Geistesgabe der Ermutigung einsetzen? Nein, sie haben es ja gar nicht gemerkt. Aber sie haben mich ermutigt und damit der Gemeinde einen Dienst erwiesen. Denn ohne sie wäre ich gegangen. Und wie haben sie es gemacht? Indem sie einfach ihre natürliche Fähigkeit eingesetzt haben. Wir können sogar noch einen Schritt weiter gehen. Meint ihr, einer von denen hätte gedacht, dass seine Neugier eine wichtige Fähigkeit ist?
Nö.
Aber sie haben sie eingesetzt und haben mich dadurch ermutigt und sind selbst in ihrem Glauben gewachsen. Und wie haben sie das gemacht? Indem sie einen Gabentest gemacht haben und dadurch herausgefunden haben, dass sie neugierig sind? Nee, natürlich nicht. Sondern indem sie sich mit allem, was sie hatten, in die Gemeinde eingebracht haben. Mit allem, was sie hatten, selbst mit dem, wovon sie nichts wussten. Sie haben sich einfach nur in die Gemeinde eingebracht. Nicht mehr und nicht weniger. Aber machen wir mal weiter mit unserem Puzzle. Wenn ich so ein Puzzle zusammensetze, also wenn ich das mal mache, dann fange ich immer mit den Ecken und dem Rand an, weil es mir dann viel leichter fällt. Das würde ich auch jedem raten, der sich an so ein Puzzle wagt. Mit den Ecken anfangen und dann die Randteile machen. Es gibt so ein paar Profis, die das besonders schwierig machen wollen. Nein, Ecken und Rand ist einfacher. Aber auf die Art denkt man schnell, dass das auch die wichtigsten Teile sind. Das Wichtigste sind die Ecken. Dann kommen die Randteile und erst danach die normalen Innenteile. Ne? Aber wer ein bisschen darüber nachdenkt, der merkt schnell, dass alle Teile, auch wenn sie unterschiedliche Funktionen haben, gleich wichtig sind. Das merken wir besonders dann, ja, wenn wir das Puzzle zusammensetzen und ein Teil fehlt. Dabei spielt es nämlich überhaupt keine Rolle, ob es jetzt ein Randteil ist, eine Ecke oder so ein Innenteil. Wenn auch nur eins fehlt, dann ist es nicht komplett, dann ist es unvollständig. Und wer von uns würde sich schon ein unvollständiges Puzzle an die Wand hängen, ne? Paulus bekräftigt genau diesen Gedanken in Bezug auf die Geistesgaben direkt im Anschluss an unseren Text. Nicht umsonst schreibt er mitten in diesem Abschnitt, der von Geistesgaben handelt, dann in 1. Korinther 12, Vers 14 bis 21 folgendes. Er schreibt dort: Ein menschlicher Körper besteht ja auch nicht nur aus einem Teil, sondern aus vielen. Wenn nun der Fuß behaupten würde, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib, hört er damit auf, Teil des Körpers zu sein? Und wenn das Ohr erklären würde, weil ich kein Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deshalb nicht dazu? Wenn der ganze Körper aus einem Auge bestünde, wo wäre dann sein Gehör? Und wenn alles Gehör wäre, womit könnte er riechen? Nun hat aber Gott jedes Teil so in den Leib eingefügt, wie es seinem Plan entsprach. Wären alle zusammen nur ein einziges Glied, wo wäre dann der Leib? Aber nun gibt es viele Glieder und alle gehören zu dem einen Körper. Das Auge kann doch nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf doch nicht zu den Füßen, ich verzichte auf euch. Alle Teile sind wichtig, weil sie alle ihre eigene und wichtige Aufgabe haben. Kein Puzzleteil ist wichtiger als das andere. Und keine Gabe ist wichtiger als die anderen. Denn sie alle sind genau richtig für den Zweck, den sie erfüllen sollen. Aber was ist, wenn ich mein Puzzleteil wieder rausnehme aus dem Puzzle? Was ist dann? Dann sieht das Bild immer noch recht gut aus, ne? Es ist noch fast komplett. Aber es ist eben nicht mehr so, wie es sein sollte. Ist es nicht. Und leider passiert genau das immer wieder in der Gemeinde. Und das gilt sowohl für die weltweite Gemeinde, als auch für die einzelnen Ortsgemeinden, so wie hier bei uns im Hessenring. Zu vielen Gemeinden fehlen Puzzleteile. Es kommt immer wieder vor, dass Gaben nicht eingesetzt werden und das hat gleich mehrere Gründe. Es gibt Menschen, die sich Christen nennen, aber ihr Leben nie wirklich Jesus übergeben haben. Und weil sie das nicht getan haben, wohnt der Heilige Geist nicht in ihrem Leben und ohne ihn fehlt ihnen die geistliche Gabe. Es gibt aber auch Christen, die selten oder nie in der Gemeinde dienen, sodass sie die Gaben, die der Heilige Geist ihnen gegeben hat, nie wirklich entdeckt haben. Und es gibt Christen, die ihre Gaben kennen, sie aber trotzdem nicht zum Wohl der Gemeinde einsetzen. Vielleicht nutzen sie sie nur für sich selbst oder sie setzen sie nicht ein, weil sie dafür ihre Komfortzone verlassen müssten oder was auch immer. Die Gründe mögen unterschiedlich sein. Aber das Ergebnis ist immer dasselbe. Eine Gemeinde vermag nicht das zu tun, wozu Gott sie berufen hat, wenn es Menschen gibt, die ihre Gaben nicht so einbringen, wie Gott es möchte. Zumindest nicht 100%. Sie kann nicht ihr volles Potenzial erschöpfen. Und das ist schmerzlich, sowohl für den einzelnen Christen als auch für die Gemeinde als Ganzes. Aber kommen wir mal zum Schluss. Wie ist das also mit unseren geistlichen Gaben? Ich kann mir vorstellen, dass die Predigt heute anders war, als ihr gedacht und vielleicht auch gehofft habt. Vielleicht habt ihr gehofft, dass wir uns jetzt ganz speziell mit jeder einzelnen geistlichen Gabe auseinandersetzen und verstehen, was das ist und ob es die noch gibt oder ob es die nicht mehr geben sollte oder was auch immer. Also ich kann mir vorstellen, dass ihr was anderes erwartet hättet. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir wegkommen müssen von dem Blick auf die einzelnen Gaben. Und stattdessen müssen wir lernen, unseren Blick auf die Aufgaben zu richten. Denn Gott wird uns geben, was wir dafür brauchen. Geistliche Gaben kommen von Gott. Sie sind ein Geschenk von ihm. Niemand von uns hat sie verdient. Niemand kann sie sich verdienen, denn Gott schenkt einem jeden Christen genau das, was er für nötig hält. Und dabei entscheidet Gott souverän, welche Gabe er welchem Menschen gibt. Denn er weiß, was wir brauchen und wo und wie wir sie einsetzen können. Geistliche Gaben sind etwas anderes als natürliche Fähigkeiten. Natürliche Fähigkeiten hat jeder Mensch. Geistliche Gaben aber bewahrt Gott denen vor, die an ihn glauben und ihm dienen. Aber dennoch sollen wir ihm dienen mit allem, was wir sind und haben. Denn genau das ist der Zweck. Das ist der Zweck jeder geistlichen Gabe und all unserer normalen Fähigkeiten. Sie sollen für das Reich Gottes und für die Gemeinde Jesu eingesetzt werden. Dafür sind sie da und dafür sollen sie genutzt werden. Und jeder Einzelne von uns ist mit seiner Gabe wichtig, damit wir als Gemeinschaft unseren Auftrag für Gott erfüllen können. Deshalb nutz alles, was du hast und tu, was immer nötig ist, um dich, deine Gaben und auch deine Fähigkeiten zur Ehre Gottes einzusetzen. Denn das ist der Zweck all dessen, was er uns gegeben hat. Amen. Ich würde gerne beten und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Vater, ich danke dir dafür, dass wir dir wichtig sind. Wir als ganze Gemeinde, wir als einzelne Menschen. Ich danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen von uns wunderbar geschaffen hast und dass du uns Fähigkeiten und Gaben gegeben hast. Ich danke dir dafür, dass du uns gut ausgerüstet hast und dass du uns auch immer weiter ausrüstest für das, was wir zu tun haben. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, zu erkennen, wo unsere Aufgaben sind und dass wir dann im Vertrauen darauf, dass du uns dafür ausrüstest, vorangehen und tun, was du von uns möchtest. Wir können uns sicher sein, dass du genau weißt, was wir können müssen, um das zu tun, was du von uns erledigt haben möchtest. Und dafür danke ich dir. Und so bitte ich dich darum, dass du uns begleitest, jeden Einzelnen und uns als ganze Gemeinde, dass du uns begleitest bei dem, was du für uns vorgesehen hast und dass du uns deinen Segen dazu gibst. Amen.